Matthäus Kapitel 22. Dort wollen wir uns zuerst mit den ersten 14 Versen befassen und danach wollen wir zu zwei weiteren Gleichnissen übergehen in Matthäus 25. Wir haben also etwas vor für heute Abend und ich hoffe, wir haben Konzentration mitgebracht, sodass wir diese Verse betrachten können. Matthäus 22. Es handelt sich hier um eine Geschichte, sodass auch die Kleinen und die, die weniger fähig sind zu konzentrieren, es etwas einfacher und leichter haben mitzukommen. Eine Geschichte lässt sich ja leichter hören. Jesus hat immer wieder Geschichten erzählt, um geistliche Wahrheiten deutlich zu machen. Diese Möglichkeit ergibt sich dadurch, dass es nur einen Schöpfer hat. Derselbe Schöpfer, der uns diese sichtbare Welt gab, in die er uns hineinstellte, mit der wir über die fünf Sinne Kontakt haben, sehen, hören, riechen, betasten. Der diese Welt geschaffen hat, in der es Bäume und Wasser und so weiter gibt, das ist der, der unseren inneren Menschen geschaffen hat, der in der geistlichen Welt Gott ist. Und so hat er die Welt, die zwei Welten, die sichtbare und die unsichtbare, so geschaffen, dass immer wieder Gegenstände und Ereignisse in der sichtbaren Welt als Beispiel dienen für das, was sich in der anderen Welt, die wir nicht sehen können, abspielt. Das ist die wunderbare Einheit, die sich ergibt, weil wir nur einen Gott haben in beiden Welten. Wir lesen also ab Vers 1. Und Jesus hob an und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sagte: Das Königreich der Himmel ist einem menschlichen König gleich. Ich habe in der Gemeindebibelschule versucht deutlich zu machen, wenn wir die Gleichnisse besser verstehen wollen, dann lohnt es sich gleich beim ersten Satz womöglich zu erkennen, worin liegt denn eigentlich der Vergleich? Sollte man eigentlich behalten. Und gleich am Anfang hier, nicht immer ist das so, aber hier haben wir den Vergleich gleich zu Anfang angegeben. Das Königreich des Himmels, wo Gott zu Hause ist, ist einem menschlichen König gleich oder ähnlich. Es wird ein Vergleich hergestellt. Einem König, der seinem Sohn Hochzeit machte. Wenn das Königreich die Gotteskönigsherrschaft ist, dann dürfte dieser König der Vater sein und der Sohn unser Herr Jesus Christus. Es ist eine Geschichte, aber sie hat ihre Parallele in der geistlichen Welt. Also, der König macht seinem Sohn Hochzeit. Und er sandte seine Knechte aus. Das waren Sklaven, das heißt leibeigene Knechte, die nicht einen Wochenlohn oder Tageslohn oder Monatslohn bekamen, sondern sie waren Eigentum ihres Herrn. In dieser Zeit hat es sehr viele Sklaven gegeben. Manchmal wurden sie sehr gut behandelt, meistens aber wohl etwas schlechter. Gott hat auch Sklaven, aber er behandelt seine Knechte, seine leibeigenen Diener mit großer Güte. Und sein Knecht zu sein, sein Sklave zu sein, ist das höchste Vorrecht. Also das Wort Sklave muss nicht etwas Böses sein, sondern es ist einfach das Wort für eine Art von Beziehung. Das heißt, es spricht davon, dass jemand einem anderen ganz gehört. In einer Welt, wo die Demokratie sehr stark als Regierungsform und Gesellschaftsform herrscht, ist dieses fremd geworden. Und man meint, Sklaverei sei etwas Böses. Nun, sie ist heute auch etwas Böses, aber sie muss das nicht sein. Paulus sagt gern, dass er ein Sklave seines Herrn ist, ein leibeigener Diener, er gehört ganz seinem Herrn. Und Jesus lehrt, dass wenn wir den ganzen Tag für ihn gearbeitet haben und dann noch den Abend hinzunehmen müssen, dass wir hinterher uns einfach als unnütze Knechte zu betrachten haben. Wir gehören ganz ihm und wir haben nichts zu beanspruchen. Aber dafür bekommen wir auch den größten Lohn. Eines Tages werden wir ja eine ganze Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen, wie Kinder in der Familie Gottes. Dann werden wir nicht mehr so wie hier auf Erden leibeigene Diener sein, sondern gewiss werden wir sein Eigentum sein. Aber wie Kinder in der Familie, die wir ja jetzt schon in gewissem Sinne sind. Er sandte seine leibeigenen Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen, das heißt, die gerufen waren, wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere leibeigene Knechte und sagte, sieh, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Es ist ja die Mahlzeit für die Hochzeitsfeier seines Sohnes. Und das wird wohl den König ein bisschen befremdet haben, dass seine Untertanen nicht zu dieser Hochzeit kommen wollen. Er ist ein guter König, aber seine Untertanen sind böse. Sie sind gleichgültig, sie lieben ihren König nicht. Hier beschreibt Jesus uns Menschen. Er, der Vater, ist ein vollkommen guter König, aber wir haben uns von ihm gewandt. Und hier werden wir beschrieben. Da sandte er nochmals andere leibeigene Knechte und sagte, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie achteten nicht darauf. Jetzt haben wir verschiedene Gruppen, die verschieden reagieren. Alle wollen nicht, aber sie reagieren, sie wollen nicht auf verschiedene Art und Weise. Und so ist es auch heute, wenn evangelisiert wird, wenn Zeugnis abgelegt wird, wenn gerufen wird. Komm, alles ist bereit. Gott hat ja alles vorbereitet. In Christus, der sagte, der rief am Kreuz, es ist vollbracht, ist heute das Heil bereit und man darf sofort Vergebung haben, ohne dass man dann noch lang und viel Opfer bringen muss. Jesus hat das große Opfer zur Versöhnung gebracht und jeder darf nun seine Vergebung für seine große Schuld abholen, frei und umsonst. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker. Das heißt, er hat mehr Interesse an seiner Landwirtschaft als an der Hochzeit des Königshauses. Der andere ging zu seinem Gewerbe, zu seinem Geschäft. Das war ihm wichtiger, Geld verdienen. Die übrigen aber griffen seine leibeigenen Knechte, misshandelten und töteten sie. Und genau das hat stattgefunden. Menschen haben die Boten Gottes, die Propheten, die Missionare, die Evangelisten, die Gott von Zeit zu Zeit hinausgeschickt hat, um einzuladen, genau so behandelt. Da wurde der König zornig, sandte seine Truppen, seine Heere aus und brachte diese Mörder um. Und zündete ihre Stadt an. Nun, es ist genau so gekommen. Jesus kam ja zunächst, die Einladung Gottes kam ja zunächst über Jesus in das Volk Israel hinein und dort wurde eingeladen. Johannes 1, er kam in sein Eigentum, in sein Volk, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und was geschieht? Sie lehnen ihn ab als König, schließlich kommt es dazu, kreuzige ihn, rufen sie hinweg mit ihm und sie töten ihn. Und dann wird wieder eingeladen. Aber dann lässt Gott es zu, dass Truppen, römische Truppen aus der Ferne kommen und zünden die Stadt dieses Volkes an. Das geschah 70 nach Christus, als Jerusalem mitsamt dem Tempel zerstört wurde. Diese Geschichte ist also ein Stück Weissagung oder Prophetie. Dann sagte er zu seinen leibeigenen Knechten: Die Hochzeit ist bereit, in der Tat. Aber die Geladenen waren nicht würdig. Was heißt das? Wenn ich mich nicht irre, haben wir hier im Grundtext ein Wort, das uns an eine Waagschale erinnert, eine altmodische, wo wir ja zwei durch Ketten angehängte Teller haben. Und hier ist ein kleiner Balken aus Metall. Und nun kann man auf die eine Seite ein Produkt auflegen, im Laden geschah das früher, und auf die andere Seite legt man Gewichte hinein, bis dieser kleine Balken die Waage sich hält, bis er waagerecht ist. Und dann weiß man, wie viel es wiegt, und dann, man weiß ja, wie viel es kostet pro Gewicht, und so kann man den Preis errechnen, und so wird dann gehandelt. Nun wird dieser Gedanke gebraucht, auch im Evangelium. Immer wieder kommt im Evangelium, in den Briefen, dieses Wort würdig vor. Und es bedeutet entsprechen, die Waage halten. Gott hat eingeladen. Aber wenn man nicht diese große Einladung zu seinem Fest annimmt, dann handelt man nicht entsprechend. Wenn wir Gottes Untertanen sind, wenn wir seine Geschöpfe sind, wenn wir Menschen sind, die aus seiner Hand kamen, und wir sind ein Teil seiner Königsherrschaft in dieser Welt, und wenn dieser Gott unsere Schuld vergeben will und uns einlädt zu einem Fest, das zu feiern, dann ist es richtig, dann entspricht es, dann ist es das Richtige, dass wir auf diese Einladung eingehen, so wie die zwei Teller sich entsprechen sollen. Das gehört sich, das passt dazu. Aber hier haben wir Leute, die haben nicht so gehandelt. Die Einladung ist eine große Einladung. Dieser Teller geht ganz nach unten. Und was die Leute gemacht haben, das geht ganz hoch, das ist nichts und null. Sie haben nicht entsprechend gehandelt. Das ist sehr traurig. Und nun muss der König anders handeln. Als aber der König, Vers 10, und die Knechte gingen, dann doch Vers 9, darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit so viele ihr findet. Zunächst einmal wurden die Bürger des Landes eingeladen, die mehr oder weniger selbstständig waren. Aber dann wurden die Heimatlosen und die Kranken und alle anderen eingeladen, die so am Rande der Gesellschaft sich befanden. Und jetzt werden allerlei Typen und allerlei Art von Leuten eingeladen. Und so ist es auch im Evangelium. Leute, die so selbstzufrieden sind und alles haben, die sind schwerer einzuladen, zu Jesus zu kommen, als die, die schon einmal irdische Not gekannt haben, merken, dass man ohne Gott eigentlich nicht sehr gut auskommt. Die sind schon in der Schule Gottes gewesen. Und diese lassen sich eher einladen. Und jetzt kommen sie. Und die Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse und gute. Und beide brauchen Vergebung. Der eine hat viel gesündigt wie eine Hure. Der andere hat vielleicht weniger gesündigt. Paulus sagte einmal, ich war unsträflich in dem Gesetz, aber als er sein Herz kennenlernte, da musste er auch genauso wie eine Hure oder ein Zöllner zum Kreuz kommen. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Dafür hat Gott gesorgt. Und jetzt fängt ein zweiter Teil der Geschichte an. Der erste Teil ist jetzt erzählt. Die Leute sind da, die Gäste sind da. Die Hochzeit wird gefeiert, Aber jetzt gibt es noch etwas, das zu dieser Geschichte vom Hochzeitsmahl dieses Königs und seines Sohnes gehört. Das muss man sich auch merken. Es gibt es eine andere Art von Verhaltensweise. Als der König hineinging, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Kleid anhatte. Und jetzt lohnt es sich, gut aufzupassen. Also, die Leute sitzen oder liegen, wie es damals Sitte war, am niedrigen Tisch, lehnen sich auf die eine Seite, auf die linke Seite und essen normalerweise mit der rechten Hand. Und der König geht rum und nimmt Kontakt auf mit seinen Bürgern. Das ist ja seine Güte, seine Herablassung. Er liebt seine Gäste und obwohl sie ärmlich waren, er nimmt jetzt Kontakt auf und kommt ins Gespräch mit den Einzelnen. Da sieht er einen Menschen, der hat nicht ein würdiges Kleid an, ein hochzeitliches Kleid, das musste jeder anhaben. Und er sagte zu ihm, Freund, wie Gott das tut, auch seine Feinde nennt er Freunde, weil er sie liebt. Freund, wie bist du hineingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Warum diese Frage? Wenn wir eingeladen hätten zu einem Fest und wir sähen, jemand hätte nicht das richtige Kleid an, wenn das jetzt Pflicht wäre, hätten wir vielleicht gefragt, warum haben Sie kein hochzeitliches Kleid an, nicht wahr? Wieso sind Sie mit einem normalen Arbeitsanzug gekommen? In Jeans oder wie immer auch, ja? Hier gehört sich das nicht. Warum nicht? Wieso haben Sie normale Arbeitskleider an? So hätte man heute vielleicht gefragt. Aber so fragt nicht der König. Warum nicht? Warum ist seine Frage, wie sind Sie in diesen Saal hineingekommen? Nun, das ist ganz einfach, wenn man den Hintergrund kennt. Denn das hochzeitliche Kleid, das musste man nicht mit sich bringen. Woher sollten die Leute auch, die an den Hecken gewohnt hatten, draußen geschlafen hatten, kein Zuhause hatten unter Umständen, krank waren, alles ausgegeben hatten für letzte Arzthilfe, wie sollten sie auch zu einem kostspieligen Kleid kommen, das eine Anforderung wäre, ein angemessenes Kleid für die Hochzeit eines Königs, eines Prinzen. Das konnte man nicht kaufen. Das brauchte man auch nicht zu kaufen. Das bekam man umsonst. Aber man musste durch die Tür kommen und an der Tür bekam man das umsonst. Und so ist es auch in der geistlichen Welt. Wir haben hier eine Geschichte aus der irdischen Welt, aus der sichtbaren. Da gab es sichtbare Hochzeiten, sichtbare Kleider, sichtbare Menschen. Aber wir haben eine unsichtbare Welt, in der wir wohnen. Einander können wir ja nicht sehen, wir sehen nur die Hülle voneinander. Aber jeder von uns ist auch ein Geist, ein innerer Mensch. Und da wohnen wir in einer geistlichen Welt, zu der Gott, der Geist und die Engel gehören. Und nun sind hier Wahrheiten dieser äußerlichen Geschichte, die auch stattfinden in der geistlichen Welt. Der König ruft uns, die Hochzeit seines Sohnes zu feiern, die Gemeinschaft mit seinem Sohne, und wir sind eingeladen zu diesem großen Fest. Das ist die Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus Christus im Heiligen Geist. Aber wenn wir diese Einladung annehmen und uns vergeben lassen und in die Gemeinschaft kommen mit dem König und mit seinem Sohn, dann müssen wir durch eine Tür kommen. Und dort müssen wir unsere alten Kleider abgeben, alles, was wir haben, und uns wird ein neues Kleid gegeben, das Kleid der Gerechtigkeit Gottes. Er gibt es, er weiß, was sich ansteht, was sich geziemt in seinem Hause. Er gibt die Kleidung, die in seinem Hause getragen werden müssen, ganz umsonst. Deshalb ist es hier wichtig, dass wir durch die Tür kommen und nicht über die Mauer oder durchs Fenster oder sonst wo. Nun gibt es Leute, die versuchen, ins Königreich Gottes zu kommen auf andere Weise als durch die Tür, wo man etwas geschenkt bekommt, sondern sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit produzieren, das heißt zeigen. Wir waren einmal, meine Frau und ich, mit anderen Kollegen und Kolleginnen eingeladen, ein Museum zu besichtigen. Das befindet sich in Bad Liebenzell und wenn Sie mal in die Gegend kommen, dürfte dasselbe Museum immer dort zu besichtigen sein. Eine Diakonisse führte uns dort hinein und dort sahen wir sehr interessante Dinge, denn Missionare vom Osten, aus Asien, hatten Verschiedenes nach Hause gebracht. Etwas aus jenen Kulturen, das nun für Leute in Europa interessant wäre. So konnten sie sich eher diesen Missionsdienst vorstellen. Kleine Boote vielleicht und so weiter, die man auf Flüssen in China braucht und so weiter. Und auch Kleidung. Und da war eine Vorstellung oder eine Darstellung dieser Geschichte. Und da wurde gezeigt, auf chinesische Art und Weise, chinesische Christen hatten sich diese Geschichte so vorgestellt. Da sitzt nun jemand in diesem Saal und er hat ein prächtiges Kleid an, ein schönes Kleid. Er ist ja reich vielleicht, aber es ist sein Kleid. Und es passt nicht zu den Kleidern, die der König verlangt. Und damit wollten sie aussagen, manch einer von uns mag nach seinen Vorstellungen sehr viel aufzuweisen haben. Wir erinnern uns an den Pharisäer, der in den Tempel kommt. Jesus spricht von ihm. Da war ja noch ein anderer, ein Sünder, ein Zöllner, der weit hinten stand. Der wagte nicht nach vorn zu kommen, aber der Pharisäer wagte sich nach vorn und fängt an zu beten. O Gott, du weißt, wie viel ich getan habe. Ich faste so und so viel Mal in der Woche und ich tue dies und ich tue das. Hat so aufgezählt. Gleichsam wie ein Händler, der kommt, hier habe ich meine Ware. Nun, bitte, jetzt gib mir etwas dafür. So kann man mit Gott nicht umgehen, sagt Jesus und auch später Paulus. Wenn du zu Gott kommst, dann darfst du nicht sagen, ich bin so und so tüchtig gewesen. Nein, dann müssen wir bereit sein, mit leeren Händen zu kommen, nur als Schuldner. Dieser Mann durfte nicht sein eigenes Kleid so produzieren, das heißt zeigen, sondern er musste das Kleid haben, das alle anderen hatten. Es mussten an der Tür nicht nur schmutzige Kleider abgegeben werden, sondern auch glänzende Kleider, allerlei Art von Kleider, die eigene Kleider waren, alles abgegeben. Und das Kleid des Königs, das vorgeschrieben wird für diesen Saal, musste man sich schenken lassen. Deshalb diese Frage, wie bist du reingekommen, mein Freund, und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Aber er verstummte. Ja, was sollte er sagen? Er war gestellt. Er konnte nichts sagen, auch wenn er etwas gesagt hatte. Er wusste ja, das hilft rein nichts. Er war schuldig. Da sagte der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind gerufen, aber wenige sind erwählt. Alle sind gerufen, aber wenige lassen sich rufen, nehmen die Einladung an und gehören zu den Geliebten des Königs. Erwählt heißt von Gott geliebt und geschätzt. Viele wurden gerufen. Einige lehnten sofort ab. Dieser eine wollte auf eigene Art und Weise reinkommen, wollte schon kommen, hatte Interesse, die gibt es, aber nicht auf die rechte Weise, war nicht bereit, sich zu demütigen und als Schuldner zu kommen. Und er wird hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, wo es Leiden gibt anstatt Freude. Im Saal Freude, Rettung, himmlischer Genuss. draußen die Verlorenheit. Nur zwei Orte, einer von beiden ist unser aller Los. Wir werden eingeladen, Matthäus Kapitel 25. Hier haben wir zwei Gleichnisse, die ich mit uns lesen möchte. Das erste ist das sogenannte Gleichnis von den 10 Jungfrauen und das andere ist ein Gleichnis von Knechten. Jesus vergleicht wieder das Königreich der Himmel mit etwas auf dieser Welt. Dann wird das Königreich der Himmel 10 Jungfrauen verglichen sein. Jetzt nimmt uns Jesus in die Zukunft und er sagt uns, wie es später sein wird. In dem ersten Gleichnis, Kapitel 22, haben wir gesehen, wie es heute aussieht und wie es morgen aussehen kann, wenn wir in den Saal gekommen sind. Hier sagt er sofort von Anfang dann, also später, wann Jesus wiederkommt, wann also der letzte Tag kommt. Dann wird das Königreich der Himmel, die Königsherrschaft Gottes, so aussehen, wie bei 10 Jungfrauen. Das dürfte eine echte Geschichte sein, die er hier erzählt. Die ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam zu begegnen. Dies zeigt uns, oder Jesus spricht von einer Hochzeit, wie sie damals stattgefunden hat. Der Bräutigam will die Braut abholen und sie wird dann geführt zum Haus. Nun ist in dieser Geschichte nicht die Rede von einer Braut. Und das muss auch nicht sein. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir hier nicht unsere eigenen Gedanken zu stark hineintragen. An eine Braut brauchen wir hier nicht zu denken, auch wenn von einer Hochzeit die Rede ist. Das kommt überhaupt jetzt nicht in Betracht, das gehört nicht zur Geschichte. Was Jesus hier vergleichen will, ist die Sache mit 10 Begleitern der Braut. Und was sich in diesem Kreis zutrug, dieser Kreis von 10 Jungfrauen stellt Menschen dar, die gerufen sind zur Hochzeit. Und nun teilt Jesus diese Gruppe auf in genau zwei Hälften. So soll niemand sagen, also schon prophezeien können, ja, die Zahl der Seite ist größer als diese, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um eine bestimmte Zahl, sondern es geht um das Verhalten von zwei Gruppen, 5 Klugen und 5 Törichten. 5 von ihnen waren klug. Und 5 töricht. Die, die töricht waren, nahmen ihre Lampen, nahmen aber nicht Öl mit sich. Nun, das wäre auch normalerweise vielleicht nicht nötig gewesen. Denn in der Lampe war schon etwas Öl. Aber die Klugen fragten sich, wir wissen ja nicht genau, wann der Bräutigam kommt. Normalerweise müsste er ja früher kommen, aber er könnte etwas Verzögerung haben. Das Leben ist ja nicht immer gewiss. Und sie denken im Voraus und sie rechnen mit einer Verzögerungszeit. Das ist sehr interessant. Denn wenn wir gleich hier schon einen Vergleich herstellen wollen, dann können wir an die Leute denken, oft sind das Theologen, die meinen, sehr viel über Gott und die Bibel zu wissen, aber sie machen manchmal die gröbsten Fehler, weil sie die Bibel doch nicht so kennen. Da gibt es immer wieder die Weisen, in Anführungsstrichen, die sagen, ja, im Neuen Testament war das ja so. Die ersten Christen haben erwartet, dass Jesus sofort wiederkäme. Kaum war er weg und sie dachten, nur kurze Zeit und dann kommt er ja wieder. Und dann wissen sie natürlich auch einige Bibelstellen anzuführen, die aber, wie Petrus sagt, von denen, die die Schriften von Paulus verdrehen, die verdrehen die. Sie nehmen sie nicht, wie sie genommen werden sollen. Und so bringt man es fertig zu sagen, dass die Bibel sich widerspricht. Denn es ist ja nun lange Zeit schon her, seit Jesus gen Himmel fuhr, und er ist immer noch nicht wiedergekommen. Also die ersten Christen und auch die, die die Bibel uns gaben, wie Paulus, die haben sich geirrt. Denn auch Paulus erwartet ja, dass Jesus jede Zeit kommen könnte, so heißt es. Nun, ich habe mir einmal die Mühe gemacht, um aufzuzählen oder zu sammeln Gründe für das Gegenteil. Und da habe ich eine lange Liste gemacht von vielleicht 25 oder 30 Punkten oder Stellen in der Bibel, wo geschrieben steht bzw. angedeutet wird, dass die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Wiederkunft eher eine längere Zeit sein wird. Und gerade in dieser Geschichte haben wir einen solchen Hinweis. Schon Jesus gab zu verstehen, obwohl nicht direkt vielleicht, aber doch indirekt, passt auf, es könnte länger dauern. Seid nur bereit. Ja. Matthäus 24 ist noch ein Beispiel, das vorige Kapitel. Da spricht ja Jesus bekanntlich zu seinen Jüngern und spricht von seinem Wiederkommen. Aber er sagt, bevor er wiederkommt, gibt es große Nöte in dieser Welt. Es gibt Nöte in der Schöpfungswelt, in der Umwelt, Erdbeben und so weiter. Und es gibt auch Nöte, große Nöte unter den Völkern, Krieg, Kriegsgeschrei und so weiter. Ja, und dann gibt es noch geistliche Nöte, Irrlehre, falsche Propheten und so weiter. Und dann sagt er, passt auf, ich habe es euch gesagt. Denkt daran in jener Zeit, ich habe es euch gesagt. Wir haben Gottes Wort zu nehmen, das Jesus an seine Jünger gesagt hat, und wir haben es mitzunehmen. Und wenn es auch länger dauert, bis sich das alles erfüllt, wir halten daran fest, er hat es uns gesagt und wir wollen das im Gedächtnis festhalten und nicht fahren lassen. Jesus muss heute nicht wiederholt sagen, ich komme bald. Nein, wir wissen, er kann jede Zeit kommen. Vielleicht kann es noch länger dauern. Wir wissen es nie. Schon Martin Luther sagte, die Welt ist so schwierig und die Zeit so schlimm, es kann einfach nicht lange dauern. Jesus muss bald kommen. Und seitdem sind es schon über 400 Jahre, nicht wahr? Manchmal, wir haben ja gewisse Zeichen, sogenannte Zeichen, man nennt sie Zeichen der letzten Zeit, obwohl ich darf daran erinnern, dass in der Bibel letzte Zeit die ganze Zeit ist zwischen Jesu Wegzug, also Himmelfahrt, und Wiederkommen. Die ganze Zeit ist letzte Zeit an der großen Uhr der Geschichte Gottes. Wenn wir mit der Schöpfung beginnen, dann ist die Wiederkunft Jesu Christi, Entschuldigung, dann ist die Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und zweitem Kommen gegen Ende dieser Weltuhr. Aber das ist sehr allgemein. Wir wissen immer noch nicht genau, wann das Ende stattfindet. Wir müssen jede Zeit bereit sein. Die erste Gemeinde muss bereit sein, die zweite, die dritte, im weiteren Jahrhundert, im weiteren. Und dann kam das zweite Jahrtausend. In jenem, bis wir jetzt fast schon beim dritten Jahrtausend sind, wir müssen immer bereit sein. Manchmal galoppiert die Weltgeschichte und es geschieht in wenigen Tagen oder Wochen sehr viel, was früher vielleicht in 10 Jahren oder 20 erst geschehen war. Und dann wiederum kann die Geschichte ganz langsam vor sich hergehen, wie bei einem Akkordeon, ja. Manchmal drückt man und dann sind die Töne lauter, aber dann zieht es sich hinaus und dann ist wieder anders. Man kann nicht gleichsam an den Ereignissen unserer Zeit ablesen, ungefähr wann Jesus kommt. Ganz kürzlich, wir waren in einer anderen Gemeinde, wir machen eine Tour, sind jetzt schon einige Wochen unterwegs und jetzt ist es noch keine Woche und dann wollen wir wieder zu Hause sein, aber wir haben noch einige Dienste. Und gerade kürzlich sagte ein Bruder, also Jesus muss bald kommen, die Zeichen der Zeit sind so deutlich. Sie sind deutlich, aber sie könnten noch deutlicher werden. Sie sind schlimm, aber sie könnten noch schlimmer werden. Es hat Schatten, aber die Schatten könnten noch dunkler werden. Also wir müssen bereit sein, dass Jesus jetzt kommt. Wir müssen bereit sein zu warten. Nun gehen wir zurück zu unserem Text, Vers 3. Die, die töricht waren, nahmen ihre Lampen, nahmen aber nicht Öl mit sich, das heißt in einem zweiten Kanisterchen, in einem zweiten Behälter. Sie haben ihre Lampen, da ist etwas Öl drin mit einem Docht, aber das reicht nur so und so lange und da muss man nachgießen. Und dazu braucht es ein zweites Gefäß. Aber die Klugen nahmen Öl in ihren Gefäßen, falls der Bräutigam verziehen könnte. In ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Nun, ein Ausleger sagt, sie hatten eines in der einen Hand und eines in der anderen Hand. Nun, so steht es nicht geschrieben. Vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht haben sie eines an einem Gurt hängen gehabt. Das wissen wir nicht. Wir müssen unsere Fantasie nicht mit uns durchgehen lassen. Als aber der Bräutigam verzog, nickten alle ein und schliefen. Und dies ist sehr gnädig von unserem Herrn, das zu sagen. Nicht nur fünf, alle. Er weiß um unsere Schwachheit. Er weiß auch um die Schwachheit der besten drei Jünger. Die anderen hat er zurückgelassen, als er in den Garten Gethsemane ging und hat drei den inneren Kern mit sich genommen. Aber auch diese sind eingeschlafen. Die Besten von uns versagen dann und wann. Das weiß unser Herr. Aber daran soll es nicht liegen. Wir müssen nicht gleich verloren gehen. Die Frage ist, ob wir grundsätzlich bereit sind. Jeder von uns fällt einmal in Sünde, klein oder groß. Die Frage ist, stehen wir wieder auf? Ja. Und machen wir weiter. Jeder von uns schläft einmal ein, nickt ein. Aber wir dürfen wieder geweckt werden. Mein Gebet ist, Herr, wenn ich schlafe, man weiß es ja nicht, wenn man schläft, ja? Man meint vielleicht, man träumt so hart und so realistisch, ja, das muss jetzt die Realität sein, die Wirklichkeit sein. Und dann schreit man manchmal sogar auf und dadurch kann man dann richtig erwachen, ja? Also, wir wissen nicht immer, ob wir schlafen oder nicht und auch nicht geistlich. Wir sollten also uns wecken lassen und nicht murren, wenn jemand versucht, uns zu wecken, der weiß und sieht, dass wir schlafen. Alle sollten demütig sein und jeder von uns sollte beten, Herr, wenn es so ist, dass ich schlafe, ich weiß es ja nicht, aber sollte ich am Schlafen sein, bitte, Herr, weck mich, denn ich will wachen. Und ich will echt sein und ich will Schritt halten mit dir. Darum sollten wir beten. Alle nickten ein und schliefen. Mitten in der Nacht, so lange hat es gebraucht, mitten in der Nacht, kam ein lauter Ruf, ein Schrei. Sieh, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm zu begegnen. Wer gerufen hat, wissen wir nicht. Irgendwo kam ein Ruf. Das Signal, jetzt ist es soweit, er kommt, macht euch bereit. Natürlich, bei diesem lauten Schrei sind sie alle erwacht. Dann standen alle jene Jungfrauen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung, sodass sie wieder brannten. Aber die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, weil unsere Lampen dabei sind zu verlöschen. Das Öl war fast vergangen. Und das Licht ging schon tiefer und hörte fast auf zu brennen. Und sie merkten, wir haben kein Öl mehr. Und jetzt wollten sie von den anderen haben. Gebt uns von eurem Öl, weil unsere Lampen dabei sind zu verlöschen. Die Klugen antworteten, und jetzt passen wir gut auf, sie waren klug. Und klug zu sein heißt auch, das Richtige zu tun, das ist Klugheit. Wir könnten jetzt sagen, ja, warum sind sie nicht barmherzig und geben den anderen Öl? Ja, das wäre das Richtige gewesen, nicht wahr? Wenn jemand euch bittet, sollen wir doch geben, heißt das. In diesem Fall nicht. In diesem Fall ist es auch nicht möglich, wenn wir jetzt übertragen. Keiner von uns hat an dieser Stelle etwas, dass wir dem anderen geben können. Wir können zum Segen sein, wir können anderen helfen, wir können ihnen Mut machen, aber eines können wir nicht geben. Das, was es braucht, bereit zu sein, wenn Jesus kommt, das kann nur unser Herr geben. Das ist das Echte. Manchmal sagt man, das Öl hier sei der Heilige Geist und er wäre hier jetzt ausgegangen. Nun, das sagt Jesus nicht. Und Öl steht nicht notwendigerweise immer für den Heiligen Geist. Da muss man vorsichtig sein. Zu diesem Zeitpunkt ist etwas anderes auf dem Spiel. Hier geht es nicht um den Heiligen Geist, obwohl der Heilige Geist bei solchen Sachen im Spiel ist. Aber es geht nicht beim Öl um den Heiligen Geist, sondern ganz schlicht und einfach um das, was es braucht, bereit zu sein. Und Jesus sagt nicht, was es ist, aber wir wissen, was es ist. Wir wissen, dass es das Heil ist und das Ausharren im Heil in der Beziehung zu Jesus Christus. Und es gibt solche, die nennen sich Christen, aber die haben nur so viel und es scheint echt zu sein, aber es hält nicht an. Und wer in diesen Tagen dabei war, am Montagnachmittag, erinnert sich vielleicht noch an das erste Gleichnis, wo wir ja die vier Böden, Erdböden hatten, auf die der Same fiel, die der Sämann säte. Das Wort Gottes fällt auf verschiedenartigen Boden. Ein Boden ist hart, festgestampft durch die Härte des Lebens. Der andere Boden hat etwas Erde da und es keimt, es fällt. Der Same fällt in die Erde und es keimt und so weiter. Aber die Wurzeln sind nicht da und dann stirbt es gleich. Und anderes fällt auf dornigen Boden. Wir kennen die Geschichte. Nur dort, wo wirklich vorbereiteter Boden war, tiefer Boden, wo dann auch entsprechend Wachstum stattfinden konnte, da kann Frucht entstehen und da kann dann Ewigkeitsergebnis stattfinden. Und so ist es mit diesen Leuten. Viele Leute machen einen Anfang, aber können nicht ausharren. Manch eine Bekehrung sieht wie eine Bekehrung aus. Sie bestehen die Prüfung für eine Taufe, aber es ist dennoch nicht das Echte. Wir können niemandem ins Herz schauen. Der Herr weiß, wer die Seinen sind. Und auch wenn wir wirklich zum Herrn gefunden haben, gilt es, wirklich von diesem himmlischen Öl zu leben und in der Gemeinschaft zu bleiben, dass Vorrat da ist, auf die Zeit, wann uns Not tut. Denn wenn wir wirklich im Heil stehen, wenn wir nicht dieses Heil genießen, dann werden wir verlieren, was wir haben. Wenn wir nicht vom Weinstock her leben, dann werden wir irgendwann Schluss machen und wir haben nicht genug, um auszuharren und eines Tages bereit zu sein. Es gilt also nicht nur, ein Anfänger zu sein, sondern wirklich dabei zu bleiben, sodass ich in der Gemeinschaft mit dem Herrn bleibe, aus dem Wort lebe, sodass ich eines Tages bereit bin, wenn er kommt. Das heißt, ganz einfach, jeden Tag in der Gemeinschaft mit dem Herrn aus dem Wort Gottes zu leben, mich zu nähren, damit das Öl immer wieder erneuert wird und ich dann, wann der Herr kommt, in der Gemeinschaft mit ihm stehe und ich bin bereit, ihm zu begegnen. Der dann Christ ist, der wird dabei sein. Wer vorher von Christus abfiel, wie diese fünf Törichten, der wird nicht dabei sein. Vers 7, dann standen alle jene Jungfrauen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung, aber die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, weil unsere Lampen dabei sind, zu verlöschen. Die Klugen antworteten und sagten, es möchte wohl nicht ausreichen für uns und für euch. Gott geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Aber während sie hinweggingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen hinein mit ihm zur Hochzeit. und die Tür wurde verschlossen. Gibt es etwas Deutlicheres wie bei Noah und der Herr schloss hinter ihm zu? Endgültig. Fertig. Heute, so ihr seine Stimme hört, heute, wenn wir noch die Gelegenheit haben, wollen wir unsere Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen, sodass wir bereit sind. Aber eines Tages wird es Schluss sein. Keine Gelegenheit mehr nachher. Hernach kommen auch die anderen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Der antwortete aber und sagte, wahrlich, ich sage euch, ich weiß nicht, wer ihr seid. Er kennt sie nicht. Der Herr kennt die Seinen. Ja, er weiß um alle Menschen in der Welt und kennt uns alle bei Namen. Aber es gibt noch eine zweite Art von Beziehung. Eine Beziehung Gottes mit seinen Kindern. Gott liebt alle Welt. Aber seine Kinder heißen im besonderen Sinne seine Geliebten. Und die kennt er, wie er der Hirte seine Schafe kennt. Das Wort kennen nimmt hier eine andere Qualität an. Jetzt wird diesen draußen stehenden, flehenden Jungfrauen gesagt, ich kenne euch nicht. Und etwas Furchtbareres kann ich mir nicht vorstellen, wenn Gott uns nicht mehr anerkennen will und nichts mit uns zu tun haben will. Es gibt einen Zeitpunkt, da ist es Schluss. Heute ruft er und wir dürfen ihn kennenlernen. Aber dann kommt der Zeitpunkt, dann ist Schluss. Der antwortete aber und sagte, wahrlich, ich sage euch, ich weiß nicht, wer ihr seid. Und jetzt fügt Jesus ein Wort hinzu, und dieses Wort in Vers 13, wer die Bibel dabei hat, möchte jetzt Notiz davon nehmen, dass Vers 13 ein Schlusswort ist für die ersten 12 Verse und gleichzeitig, dass der erste Vers für das nächste Gleichnis ist. Vers 13 ist ein Brückenvers, wie wir ihn manchmal in den biblischen Abschnitten haben. Wacht also, weil ihr nicht den Tag wisst, noch die Stunde, zu der der Sohn des Menschen kommt. Wachen heißt mehr als nur die Augen auftun. Wachen heißt, vorbereitet zu sein mit dem, was es braucht, um dann bereit zu sein, wann der Herr kommt. Also wirkliches Heil zu haben und in diesem Heil zu stehen. Jetzt lesen wir Vers 13 noch einmal als den ersten Vers des nächsten Gleichnisses. Wacht also, weil ihr nicht den Tag wisst, noch die Stunde, zu der der Sohn des Menschen kommt, denn es ist wie ein Mann, der außer Landes reiste. Vers 14 beginnt nicht mit einem neuen Satz, auch wenn das in ihren Bibeln so aussieht und das denn mit einem großen D geschrieben wird. Man sollte es mit einem kleinen D schreiben, denn Vers 14 ist nur die Fortsetzung von Vers 13. Warum ist das Königreich der Himmel wie dieser Mann? Weil man wachen soll. Es geht also im zweiten Gleichnis um dieselbe Angelegenheit, um das Wachsamsein. Es ist eine ganz andere Geschichte. Keine Hochzeit mehr, jetzt haben wir schon zwei Hochzeitsgeschichten betrachtet. Dies ist eine andere, aber das Thema ist dasselbe. Es ist wie ein Mann, der außer Landes reiste. Was ist wie ein Mann, der reiste? Das Königreich der Himmel. Die Sache mit Jesus als König. Dieses Mal ist es nicht nur ein Gleichnis, das in der Zukunft stattfindet. Jesus sagt jetzt nicht, dann wird es so sein, sondern jetzt kommt er wieder zurück in die Gegenwart und wird etwas erzählen, das für heute gilt und für morgen. der außer Landes reiste. So ist es auch mit Jesus gewesen. Er kam in diese Welt und dann reiste er wieder außer Landes. Er rief seine Sklaven, seine leibeigenen Knechte, und übergab ihnen sein Eigentum. Nun, offenbar hat er etwas verkauft von seinem Eigentum und er hat es veräußert, es in Geld umgewandelt und diese Münzen, dieses Geld, verteilt er unter drei Knechten. Es ist aber sein Eigentum, nicht das Eigentum der Knechte. Es wird ihnen anvertraut. Es ist Eigentum des Menschen, der jetzt vorhat, außer Landes zu reisen. Einem Knecht gab er 5 Talente. Ein Talent ist eine Münze, die sehr, sehr viel Geld darstellt, also eine sehr große Summe. 5 von diesen gibt er dem einen. Einem anderen 2, einem anderen 1 Talent. Jedem nach dem, das er vermochte. Der Herr kennt seine Knechte und kann jetzt entsprechend austeilen, anvertrauen. Und sofort reiste er aus dem Lande. Und so ist es mit Jesus gewesen. Bevor er gen Himmel fährt, aus dieser Welt weg, verteilt er sein Eigentum gleichsam, vertraut seinen Aposteln, seinen Jüngern seine Botschaft an, die Botschaft des Königreiches, damit sie jetzt mit diesem in rechter Weise umgehen. Und sofort geht er in den Himmel. Der 5 Talente bekam, ging und handelte mit ihnen und erwarb 5 andere Talente. Wem gehören die zweiten 5 Talente? Sie gehören dem Herrn, der ihm die ersten 5 gab. Alle 10 gehören seinem Herrn. Er geht also mit dem Eigentum seines Herrn so um, dass es sich vermehrt. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Was Gott uns anvertraut, dürfen wir in einer solchen Weise, damit dürfen wir in einer solchen Weise umgehen, dass es sich vermehrt, dass Menschen hinzukommen und das Reich Gottes wächst. Das hatten wir schon in Kapitel 13 so gehört. Das Reich Gottes hat die Art zu wachsen. Und wir dürfen daran teilhaben, an diesem Wachstum. So auch der mit den 2. Auch er gewann 2 andere. Aber der, der das eine Talent bekommen hatte, ging weg, grub in der Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Und dann hat er die ganze Zeit für sich gehabt, nicht wahr? Nach langer Zeit, haben wir es gehört? Noch ein Beispiel, noch ein Hinweis, dass die Zeit zwischen Weggang aus dieser Welt und Wiederkunft eine längere Zeit sein wird. Noch ein Text. Nach langer Zeit kam der Herr jener leibeigenen Knechte und rechnete mit ihnen ab. Und dieses hat mit der Wiederkunft des Herrn zu tun, nach den Versen 13 und 14. Und der 5 Talente bekommen hatte, trat vor, brachte 5 andere Talente mit und sagte: Herr, nur sprich die Wahrheit. Er hat so gelebt, dass er jetzt Herr sagen darf. Denn er ist ein Diener gewesen. Er hat so gelebt, dass der ihm die 5 Talente gab, wirklich sein Herr war. Und er hat getan, was er ihm geboten hatte. Er kommt und sagt: Herr, 5 Talente übergabst du mir. Schau, 5 andere Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Wohl getan, guter und treuer Sklave. Du warst über wenigem treu. Ich werde dich über vieles setzen. Interessant. Ich habe eben gesagt, ein Talent stellte sehr viel Geld dar. Gott nennt es wenig. Was ist hier wenig? 5 Talente, wenig. Aber 5 Talente stellten den Lohn von 95 Jahre Arbeit dar. Aber was sind 95 Jahre im Vergleich mit der Ewigkeit? Ja. Für unsere Verhältnisse ist es ein großer Schatz, der uns anvertraut worden ist. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, einen Reichtum. Und wir haben so viel bekommen an irdischen Gütern, die auch Gott gehören. Alles dieses soll gebraucht werden, um sein Eigentum zu vermehren. Aber alles das ist wenig im Vergleich zu dem, was noch kommt. Der die 2 Talente bekommen hatte, trat vor und sagte, Herr, 2 Talente übergabst du mir, schau, 2 andere Talente habe ich dazu gewonnen. Können wir uns die Freude darstellen, dieses Knechtes? Schau einmal, ich habe 2-mal so viel dargebracht. Eigentlich genauso viel wie der andere, nicht wahr? Der hatte ja auch 2-mal so viel, wie er bekommen hatte. In Relation, das heißt im Vergleich, war es genauso viel. Nicht der Summe nach, sondern der Treue nach. Wir werden ja nach der Treue belohnt werden. Sein Herr sagte zu ihm, wohlgetan, der Lohn ist auch derselbe. Die Worte sind dieselbe. Er hatte weniger anvertraut bekommen, bekommt aber den gleichen Lohn, weil die gleiche Treue zum Einsatz gekommen war. Wohlgetan, guter und treuer Sklave, du warst über wenigem treu, ich werde dich über vieles setzen, tritt ein in die Freude deines Herrn. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Im Himmel herrscht Freude, sagt Jesus. Die Engel im Himmel freuen sich, wenn hier auf Erden Freude ist, über Buß und so weiter. Wir werden eines Tages in die Freude unseres Herrn eingehen. Er ist froh. Und er will froh werden über den Lohn von Golgatha, Jesaja 53, Ende des Kapitels. Er wird gesättigt sein. Er wird sich freuen über den Lohn seines Kreuzeseinsatzes. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und die Freude Gottes kennenzulernen, wird etwas Unvorstellbares sein. Wir sagten uns gestern, es heißt in Kapitel 13, Sie werden, oder es ist Kapitel 18, Sie werden leuchten wie die Sonne. Wie die Sonne. So werden wir eines Tages in der Herrlichkeit Gottes dastehen. Wir werden verherrlicht sein und unsere Umwelt wird Herrlichkeit sein. Eine 2-fache Herrlichkeit wird es sein. Auch der das 1 Talent bekommen hatte, trat vor und sagte, Herr, hat er die Wahrheit gesagt? Nein. Er ist zwar Herr, aber hat dieser Knecht so gelebt, als täte er, was sein Herr sagt? Nein. Er hat so gelebt, wie wenn er ungehorsam sein durfte. Er hat so gelebt, wie wenn dieser Eigentümer seines Talentes nicht sein Herr war. So hat Petrus einmal geantwortet. Er hat gesagt, nein, Herr. Und das gibt es nicht. Entweder wir sagen Herr und dann sagen wir ja. Oder wir sagen nein. Und dann bleibt es dabei, nicht Herr dann. Wir können nicht Nein zu unserem Herrn sagen, nur Ja. Es sei denn, er will, dass wir Nein zur Sünde sagen, das ist schon etwas anderes. Aber zu seinem Wort, zu seinem Gebot müssen wir Ja sagen. Herr, ich kannte dich. So. Gerade das war nicht der Fall. Das macht der Herr ihm auch deutlich. Es gibt also Leute, die behaupten, Gott zu kennen, und kennen ihn nicht und sagen zu Gott, Herr, Matthäus 7, was nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht meinen Willen. Das gibt es alles. Du bist ein harter Mann, sagt er, erntest, wo du nicht sätest und sammeltest, wo du nicht streutest. Und da ich mich fürchtete, ging ich weg und verbarg dein Talent in der Erde. Schau, du hast das Seine. Eigentlich kritisiert er seinen Herrn. Es heißt hier, er sagt, er fürchtet ihn. Das Wort ist hier an der verkehrten Stelle. Das hätte er am Anfang sagen sollen. Ich fürchtete dich und tat, was du wolltest. Aber jetzt nach all dem langen Ungehorsam, jetzt noch von Furcht zu sprechen, ist nicht angebracht. Gerade das war nicht der Fall gewesen. Entschuldigung ist Beschuldigung. Er verweigerte seinem Herrn den schuldigen Dienst. Du hast das Deine. Gott will nicht nur, dass wir sein Eigentum zurückbringen, sondern dass es vermehrt zurückgebracht wird. Bewahren und bauen sollen wir, beides. Nicht nur bewahren, bewahren und bauen. Sein Herr antwortete ihm mit den Worten: Böser und träger Sklave, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht säte, und sammle, wo ich nicht streute. Du hättest also mein Geld bei den Wechslern anlegen sollen, wenigstens das. Und ich hätte bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Du wusstest, das heißt, es stimmt, ich bin ein harter Mann. Ich ernte, wo ich nicht säte. Für dich ist das hart. Aber er war doch unendlich gütig mit den anderen Zweien. Mit dem gehorsamen Knecht ist er gütig. Mit dem ungehorsamen Knecht kann er hart sein. Gott ist beides, Licht und Liebe, Heiligkeit und Barmherzigkeit. Da heißt es weiter: Nehmt ihm also das Talent ab und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, und die Bibelschüler wissen, dieses Wort haben sie schon einmal gehört, dürfen schon wissen, was es bedeutet. Jedem, der hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nicht hat, das heißt gewonnen hat, wird auch das genommen werden, das er hat. Das heißt, was er am Anfang hatte. Denn den unnützen Sklaven, tut hinaus in die Finsternis, die draußen ist. Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein. Das heißt, dieser Mann geht verloren. Und das heißt, Christ zu sein, heißt, treuer Diener zu sein. Nicht, dass wir das ewige Leben verdienen. Nein, es ist einfach im Wesen so. Sind wir Kinder Gottes und nennen Jesus unseren Herrn, dann gehört es zu dieser Beziehung, dass wir für ihn da sind und bereit sind zu tun seinen Willen und bereit sind, seinen Willen durchaus zu führen, ihm zu dienen, wie immer er es für gut findet. Der eine dient dem Herrn einfach im Gebet, der eine tut es im Leiden. Aber jeder von uns darf den Willen des Herrn tun, in der Gnade des Herrn, denn er gibt uns diese Talente, diese Möglichkeiten, ihm zu dienen. Alles kommt von ihm. Unser Leben kommt von ihm, unsere natürliche Gesundheit kommt von ihm, alle unsere natürlichen Gaben kommen von ihm, unser geistliches Leben kommt von ihm, alle Gnade kommt von ihm, alle Gnade, treu zu sein, kommt von ihm. Und wenn wir ihm dann die Treue halten, will er uns noch am Ende, wie er sagt, belohnen. Aber das muss man in Anführungsstrichen schreiben, nicht wahr? Denn das wird ja alles Geschenk sein. Alles ist Geschenk. Wollen wir es nie vergessen? Damit wir es nicht vergessen, wollen wir jetzt gleich, ich war auf der Bibelschule, ich unterbreche, vor vielen Jahren als Jüngling, und da hat mir einmal einen Besuch von einem Reichgottesarbeiter, der uns etwas sehr Wichtiges sagte, das bei mir hängen geblieben ist. Er hat einiges gesagt, das bei mir hängen geblieben ist. Und das eine war: Wenn Same gesät worden ist, dann muss er eigentlich eingeeggt werden. Kennen Sie die Egge? Ja, den Packer? Wir hatten beides bei uns. Und er sagte, das Gebet ist die Egge, die den Samen verschüttet, sodass er dann unterhalb der Erdoberfläche keimen und Frucht tragen kann. Wollen wir jetzt das, was Gott, der Heilige Geist, in unsere Herzen jetzt gesät hat, eggen? Das heißt, beten, dass es Frucht bringt, so wie er es schenkt.